Hallo liebe OMT-Community, heute wieder eine Reihe von richtig spannenden Fragen von euch. Let's go!
OMT.
Es gab gar kein Marketingkonzept und schon gar nicht vom OMT. Der OMT war das Marketingkonzept unserer Agentur am Anfang und das ging voll in die Hose. Also sprich, mit der ersten Veranstaltung, die eine Konferenz war, wollten wir Kunden gewinnen, was nicht geklappt hat und wir haben sogar ziemlich viel Geld draufgelegt. Dass danach die Besucher mega happy waren und uns mehr oder weniger bebettelt haben, dass wir weitermachen und wir uns dann hingesetzt haben, wie kriegen wir denn die Konferenz auch wirklich vermarktet? Ja, das ist eher durch Zufall so nach und nach entstanden.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Mario, wir fangen mal mit einem sehr interessanten Szenario für dich an. Stell dir vor, du möchtest ein Produkt online verkaufen, Kopfhörer zum Beispiel, die man mit deiner App sofort finden kann und deswegen nie wieder verliert. Du hast deine Webseite mit WordPress erstellt und möchtest jetzt gefunden werden. Was sind die ersten Schritte? Social Media Marketing, SEO oder was anderes? Kleiner Haken, du hast ein sehr begrenztes Werbebudget, weil du noch nicht weißt, ob die Kopfhörer wirklich ein Hit werden und du nicht dein gesamtes Erspartes verlieren möchtest. Wir reden hier von ein paar tausend Euro vielleicht.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mich nur, ob das Beispiel ein gutes ist. Kopfhörer. Ich tippe, dass Kopfhörer ein doch relativ wettbewerbsträchtiges Produkt sind. Und je größer der Wettbewerb, desto schwieriger wird es natürlich dafür auch, ja, eine gewisse Resonanz zu erzeugen. Wenn es jetzt Kopfhörer sind, die man mit einer App wiederfinden kann, übrigens, ich suche gerade einen meiner beiden Kopfhörer, ist das vielleicht ein USP? Ich habe keine Ahnung, ob es solche Kopfhörer schon gibt. Das wäre sicherlich etwas, was man spielen könnte. Dann würde ich aber eher in den Push-Modus gehen, also sprich über Ads nachdenken. Jetzt sprichst du aber gleichzeitig davon, dass nicht viel Budget da ist.
Ja.
Das beißt sich natürlich ein bisschen. Starker Wettbewerb, wenig Budget, könnte schwierig werden. Da müssen wir natürlich über, ja, smarte Ideen kommen. Ich glaube aber, wenn ja noch kein Suchvolumen dafür da ist, also sprich, sucht jemand nach Kopfhörer, die man mit einer App finden kann, ich tippe jetzt mal nicht, ich habe noch nie in dem Bereich nachgeschaut, dann geht es halt nur über Push. Aber wenn man in den Push rein investiert, also sprich die Push-Kanäle aktiviert, dann sollte man auch eine Landingpage dazu haben, falls jemand danach sucht, weil er es irgendwo in seinem Facebook-Feed oder wo auch immer gesehen hat und ein paar Stunden später dann danach sucht, sich die Marke aber vielleicht nicht gemerkt hat, sollte man natürlich auch SEO-seitig da zu finden sein. Ansonsten, boah, also aus der Hüfte geschossen, bin ich ja immer ein Fan davon, Content zu produzieren, der vielleicht auch E-Mails generiert.
Ah.
Ja, jetzt spontan ein Webinar oder ein E-Book zum Thema Kopfhörer zu machen. Sorry, da fehlt mir gerade die Kreativität. Aber ja, das sind für mich Überlegungen, die ich sonst noch angehen würde. Und dann natürlich auf das Thema E-Mail setzen. Eine geile Landingpage bauen, emotional die Leute abholen. Also gerade das Verlieren der Kopfhörer. Nochmal, ich suche meinen gerade, also einen von zwei. Der Hintergrund ist, ich schlafe ganz oft mit Musik auf dem Ohr ein oder kann auch irgendwas anderes sein, Podcast, wie auch immer. Und bei den kabellosen AirPods ist das so cool, da kann man ja nur einen Kopfhörer nutzen. Naja, und manchmal verliere ich die nachts. Eigentlich tauchen die dann immer wieder auf, weil das Haus verliert ja nichts, wie man so schön sagt. Aber diesen Kopfhörer suche ich jetzt schon seit 2 bis 3 Wochen. Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht genau gesucht, aber er müsste irgendwann eigentlich auftauchen. Lange Rede, kurzer Sinn, eine App zu haben, die mir jetzt sagt, wo der Kopfhörer zu finden wäre, wäre für mich mega cool. Und ich glaube, dass man das irgendwie emotional mit einer schönen Bildwelt, vielleicht auch mit einer Story, ja, genau die Story, wie ich sie jetzt erlebt habe zum Beispiel, gibt es bestimmt noch bessere, die noch emotionaler sind. Und kann man das natürlich mit gutem Storytelling sicherlich auch gut vermarkten. Ist aber jetzt nur ein erster Schuss, müsste man sich ein bisschen tiefer reindenken. Was sind denn zum Beispiel auch Personen, die Kopfhörer brauchen? Was haben die denn vorher gekauft? Gibt es irgendwie da Möglichkeiten, noch in der Story etwas aufzubauen? Ja, aber Budget im umkämpften Markt, ohne Budget im umkämpften Markt ist halt schon mal eine schwere Grundsituation.
Ja, finde ich super. Vor allen Dingen Storytelling wird ja auch im Online-Marketing jetzt immer mehr gepusht. Da gibt's garantiert emotionale Stories darüber, die Lieblingskopfhörer, die man mal verloren hat oder nicht mehr findet, die Musik, die man gerade nicht mehr genießen kann, die man sonst so gerne hört, etc. Auch Webinare, kann man garantiert auch ein Webinar über die besten Kopfhörer machen und sowas. Und dann kann man vielleicht dranhängen irgendwie, und wie ätzend ist es, wenn man mal die Kopfhörer verliert. 10 Wege, wie ihr die besten Kopfhörer aussuchen könnt oder sowas. Oder 10 Kopfhörer im Vergleich. Und dann machst du daraus dann gleich noch ein Sales-Pitch für deine App oder deine Kopfhörer. Gehen wir weiter. Zweitens, an welcher Webseite sollte ich mich orientieren, wenn ich ein Produkt verkaufen möchte? Und an welche Webseite sollte ich mich orientieren, wenn ich eine Dienstleistung verkaufe? Was ist für dich ein gutes Beispiel von Design, UX, UI, was man modellieren kann?
Gute Webseiten, wenn ich ein Produkt verkaufen will. Ja, habe ich eine. Snox. Snox.com heißt sie, glaube ich. Die verkaufen Unterwäsche. Grüße gehen raus an Johannes Kliesch. Johannes war auch schon bei mir im Podcast. Also die Folge stelle ich euch mal unten in die Shownotes rein. Johannes hat mit Snox einen Shop aufgebaut, der meiner Meinung nach sehr, sehr gut aufgebaut ist. Die sehr viele AB-Tests fahren, stark aufs Thema Conversion-Optimierung schauen und gerade den Neuankömmlingen sage ich oft, guckt euch mal den Shop von Snox an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dort alles getestet haben. Wenn, natürlich kann in anderen Bereichen bestimmte psychologische Trigger, Maßnahmen, wie auch immer, nennt es wie ihr wollt, auch anders funktionieren und die müssen nicht immer gleich gut klappen. Aber wenn ein Shop wie Snox sowas einbaut dann, und das wahrscheinlich getestet hat, dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich 80-90% der Maßnahmen auch einen positiven Impact, egal wie groß der sein würde, einen positiven Impact auch auf unseren Shop haben wird. Also, wenn jemand sich da das genau anschauen möchte, snox.com, wie gesagt, Grüße an Johannes, den ich übrigens nächste Woche, nee, warte mal, wenn der Podcast online geht, ist es diese Woche, auf der OMR treffe und da freue ich mich sehr drauf. Wenn es um Dienstleistungen geht, boah, da muss ich aktuell passen. Grundsätzlich vielleicht 2-3 Dinge dazu. Was mir auf Webseiten wirklich mittelschwer auf die Nüsse geht, ja, sorry für den Ausdruck, ist, dass die meisten immer nur erzählen, was sie können, was sie machen, was sie haben, aber nicht, wie sie helfen. Also wirklich eine kurze Message, mal zu sagen, hey, wenn du zu uns kommst, dann hast du mit diesen USPs zu tun. Wenn ich ja mal so durch die Agenturwelt schaue, wer das wirklich schon sehr cool macht, dann geht mal auf die Webseite more-fire.com. Eine Agentur aus Köln, auch hier Grüße raus an Marcel Becker und Robin Heinze. Robin kennt ihr sicherlich, weil er mit mir immer den OMT moderiert. Die machen das schon sehr cool. Ja, also da seht ihr auf der Startseite einen Spruch wie, damit dein Vertrieb ins Schwitzen kommt und dein Shop auf Hochtouren läuft. Ja, schön, dass du hier bist. Wenn du einen Partner für erfolgreiches Online-Marketing suchst, dann bist du bei uns genau richtig. Denn gemeinsam mit dir sorgen wir für mehr Traffic, mehr Leads und mehr Verkäufe. Also die erklären, wie sie mir helfen. Also was ist das Resultat der Zusammenarbeit? Und das finde ich sehr, sehr cool. Natürlich findet man auf jeder Webseite auch irgendwas zu meckern, wobei das hier schon auf einem sehr hohen Level funktioniert. Ich würde jetzt natürlich auch gerne die Agentur von uns empfehlen, die hinter dem OMT steht, die ReachX. Könnt ihr auch mal schauen unter www.reachx.de. Reach geschrieben R-E-A-C-H-X.de. Auch dort ist es ähnlich gelöst. Da gibt es dann auch einen Spruch, der eher das suggeriert, wie wir helfen, statt das, was wir können. Wir sorgen dafür, dass ihre Webseite gefunden wird und ihre Besucher zu Kunden werden. Ja, warum jemand oder wie jemand zu mehr Besuchern und zu Kunden kommt, ist meistens für den Kunden zweitrangig. Dementsprechend macht so etwas Sinn, um direkt den potenziellen Besucher auf der Webseite zu catchen. Ja, das macht Morefire exzellent. Wir, glaube ich, auch hier ganz gut. Ja, Selbstlob ist immer so eine Sache, deswegen habe ich erstmal Morefire vorgeschlagen. Ich glaube, dass beide Seiten natürlich auch was verbessern können. Wir definitiv hängen da an einigen Stellen noch ein bisschen hinterher. Aber natürlich bekommt man auf diesen Webseiten auch erklärt, was wir können und was wir machen. Aber das ist halt nicht das, womit ich die Leute catche. Weil Suchmaschinenoptimierung, Inbound-Marketing und so weiter bieten wahrscheinlich eine Reihe von Agenturen an da draußen. Ja, oder auch Freelancer. Und da gibt es auch viele, viele, die mittlerweile das sehr gut machen. Also wirklich sehr, sehr gut machen. Das sind jetzt zwei Beispiele, die mir spontan in den Kopf kommen. Guckt mal vorbei unter more-fire.com oder reachx.de. Beide URLs stellen wir euch auch in die Shownotes.
Super. Wir sind ja ein Hands-on-Podcast, wie du weißt. Deswegen würde ich jetzt gern von dir drei Tools haben, die jeder SEO braucht. Und wenn möglich drei Tools, die jeder Unternehmer von einer Agentur, Größe ungefähr 5 bis 15 Mitarbeiter, braucht.
Drei Tools, die jeder für SEO braucht. Ja, das kommt immer drauf an. Ich werde da immer sehr oft nach kostenlosen Tools gefragt. Da gibt es auch eine Menge. Wer da mal reinschauen will, der Robin Heinze, den habe ich eben schon in Frage 2 erwähnt, der hat auf LinkedIn gerade eine kleine Präsentation gemacht von kostenlosen Tools. SEO-Tools waren es, glaube ich. Und da haben da noch ein paar Experten, ich habe mich auch mit dem einen oder anderen Vorschlag dort verewigt, in den Kommentaren noch das eine oder andere empfohlen. Ich bin eher ein Fan davon, kostenpflichtige Tools zu nutzen, weil sie meistens von der Datenlage her besser sind. Und als SEOler würde ich empfehlen, ein Sichtbarkeitstool, wo ich Entwicklungen mir anschauen kann, wie Systrix, Xovi, SEMrush oder Searchmetrics. Ich arbeite am liebsten mit Systrix und Xovi, wobei ich die anderen beiden Tools auch nicht schlecht finde. Ja? Also für den einen oder anderen Anwendungscase nutze ich halt das ein oder andere Tool, nur Searchmetrix nutze ich gerade überhaupt nicht. Ist auch eine Kostenthematik, weil es halt eher hochpreisiger ist. Dann nutze ich intensiv Termlabs für die Content-Optimierung. Termlabs.io bin ich ein großer Fan von und kostet, Thomas soll mich nicht steinigen, ich sag's mal lieber nicht, so roundabout 150, 160 Euro im Monat. Aber das lohnt sich definitiv. Und was nutze ich noch? Ahrefs. Ahrefs hat zwar auch den ganzen Sichtbarkeitskram und so weiter, aber das schaue ich mir in erster Linie für das Thema Linkbuilding an. Ja, arbeite ich am liebsten mit Ahrefs, weil ich es mir von der Pike auf angewöhnt habe. Ob es da bessere oder genauso gute oder von der Usability her bessere Tools gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber mit dem Toolaufschlag operiere ich persönlich am liebsten. Wobei ich bei guter SEO-Arbeit, also was ich gerne mache mit Ahrefs auch, ist eine Content-Gap-Analyse, dass ich mir die Wettbewerber anschaue, auf welchen Keywords ranken die, auf welchem ranke ich nicht. Die bieten da eine Funktion, die das direkt ausspuckt, wenn man die Wettbewerber mit eingibt. Und das finde ich ganz cool, um mir Content-Anregungen reinzuholen, auf die ich dann halt nach außen gebe, um Content einzusammeln. Beim OMT als Gast-Content-Portal geht das dann eher nach außen. Man könnte es natürlich auch für die Redaktion innen nutzen. Und dann nutzen wir Termlabs, um diese Texte, die reinkommen, halt auch zu optimieren. Und damit sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Dann hast du mich gefragt, welche Tools braucht ein Unternehmer, eine Agenturgröße ungefähr 5 bis 15 Mitarbeiter. Ich bin ein Fan von Automationen, also bestimmte Standardprozesse wegzuautomatisieren. Dafür nutzen wir HubSpot oder Zapier. Je nachdem, was wir machen wollen, E-Mail-Automation oder gibt es vielleicht irgendwelche Geschäftsprozesse wie das Hochladen von Rechnungen, die reinkommen, einfach um pro Rechnung 5 Minuten Zeit zu sparen bei gefühlt 100 bis 200 Rechnungen, die wir bekommen im Monat. Jetzt sind wir ein bisschen größer als 5 bis 15 Personen. Wenn ich pro Rechnung 5 Minuten Aufwand spare, weil das in Datev hochgeladen werden muss, bezahlt werden muss, an eine Person weitergeleitet werden muss in der Buchhaltung, die es bezahlt, und ich spare 5 Minuten meine Arbeitszeit pro Rechnung, rechnet es euch aus, bei 100 Rechnungen mal 500 Minuten im Monat, das ist dann schon, ja, nicht so schlecht, das ist fast ein ganzer Arbeitstag, ja, also jetzt vielleicht nicht bei mir, die sind ein bisschen länger als 8 Stunden am Tag, aber in der Regel, sagen wir, beim 8-Stunden-Tag wäre es fast schon ein Arbeitstag. Also das kann man meiner Meinung nach in Geld gar nicht richtig aufwiegen, also wenn man es macht, Opportunitätskosten von einem Arbeitstag, den ich vielleicht für was anderes nutzen könnte. Da sind die Kosten von Zapier schnell wieder drin. Von HubSpot, ja doch, ja vielleicht nicht mit der Maßnahme, aber wenn ich mir überlege, wie viele E-Mails wir als Portal nach draußen geben in meinem Namen, das sind Hunderte am Tag. Wenn ich die alle selbst schreiben müsste, ja, muss ich euch, glaube ich, nicht sagen, was das bedeuten würde. Natürlich gibt es Tools, die da auch günstiger sind als HubSpot, aber in Verbindung mit dem CRM, was hinten dran ist, also sprich auch in Bezug auf die Vertriebsprozesse, die man ja als kleine Agentur auch haben sollte, auch im Griff haben sollte, halte ich persönlich HubSpot für die beste Lösung. Aber ist natürlich ein Kostenthema. Wer da mehr Infos braucht, kann gerne auf mich zukommen. Ich kann da auch gerne mal einen kleinen Einblick in das Tool geben, eine kleine Rundführung. Ob ich die jetzt mache oder ein Kollege von mir, das müssen wir dann schauen. Aber wer sich HubSpot mal anschauen will, sehr gerne. Ein drittes Tool brauchen wir noch. Also ich habe Zapier, HubSpot. Ja, Projektmanagement. Also wir nutzen jetzt Asana. Wir können sehr viel über Zapier auch wieder Asana mit HubSpot auch verknüpfen. Für die ganze Prozessorganisation unserer Webinare, Artikel und so weiter nutzen wir Asana. Wäre aber auch mit Trello, Notion und wie sie alle heißen möglich. Wir haben uns halt irgendwann mal auf Asana festgelegt und fühlen uns da sehr happy.
Letztes Mal haben wir euch Büchertipps gegeben. Diesmal kriegt ihr konkrete Tools an die Hand. Was will man mehr? Machen wir weiter. Der Agency Day steht ja an. Und wer noch kein Ticket gesichert hat, worauf wartet ihr? Kannst du den Zuhörern vielleicht mal erklären, was der Agency Day ist und wie du auf die Idee vom OMT Agency Day kamst?
Was der Agency Day ist? Ja, klar kann ich dir das erklären. Beim OMT Agency Day dürfen nur Agenturinhaber oder Geschäftsführer kommen oder wenn die Agentur mehr als 50 Mitarbeiter hat, darf auch ein Teamlead kommen, weil der auch theoretisch geschäftsführende Aufgaben hat, wie Personaleinstellungen und so weiter. Und wir tauschen uns da im kleinen Kreis aus. Also wir werden so roundabout 90 bis 120 Personen sein, alle in entscheidender Funktion. Und ja, und da tauschen wir uns dann in Bezug auf unterschiedlichste Themen aus. Ich kann gerade mal parallel schauen, die Agenda, ich kenne sie nicht ganz auswendig, aber es sind echt coole Themen dabei. Auch wirklich, also wie ist der denn gegründet worden? Das muss ich vielleicht an der Stelle mal erklären. Wir als Agenturgründer, auch wenn ich jetzt operativ nicht mehr für die Agentur zuständig bin, aber vor 3 Jahren war ich es halt noch, als wir den gegründet haben, brauchen Austausch mit anderen Agenturen, um einfach bestimmte Wachstumsschmerzen vielleicht nicht zu spüren oder ja, einfach vielleicht auch eine Abkürzung zu nehmen. Und so geht das ja auch ganz vielen anderen Agenturen. Natürlich sind wir irgendwo auch Wettbewerber, aber lasst uns doch voneinander profitieren und die ganze Branche besser machen. Wir haben so häufig irgendwelche Unternehmer, die von einer Online-Marketing-Agentur enttäuscht werden und die kennen natürlich auch andere Unternehmer und sagen, ja, Online-Marketing, das bringt ja alles nichts und so weiter. Und das bei jedem schlecht gelaufenen Projekt färbt das ja auf die ganze Branche ab. Und das wollen wir theoretisch durch einen besseren Austausch innerhalb der Agenturen oder der Agenturwelt verbessern. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung, ganz so einfach ist es nicht. Die Teilnehmer müssen sich auch bis zu einem bestimmten Grad ihren Wettbewerbern, die ja vor Ort sind, auch öffnen. Aber der erste Offline-Agency Day 2019 und auch der letzte, der andere 2020 hat ja online stattgefunden, der war phänomenal im Austausch. Also es war ein unglaubliches Event, wo halt die ganzen Inhaber der Agenturen auch sich wirklich toll geöffnet haben. Und auf Gleiches hoffe ich natürlich jetzt am 24. Juni in Mainz wieder. Ja, was für Themen haben wir da? Also coole Sachen, also keine Ahnung, Führen in der Krise. Oder wir haben einen Workshop zum Thema Public Speaking, ja? Pitch-Training. Dann, wie kann ich mich denn auf meinen Ruhestand auch finanziell vorbereiten? Als Selbstständiger habe ich ja keine Rente und so Themen, ja, auch solche Sachen. Wie kann ich als Agentur Produkte kreieren und dann mein Portfolio auch optimieren? Wie sieht's aus mit Teamfortbildung? Wie kann ich mich als Agentur vermarkten? Ich meine, wir sind alles Online-Marketer, aber gibt es vielleicht irgendwelche Hebel, wie ich mich als Agentur noch besser vermarkten kann als vielleicht einen Endkunden? Ja, also dann das Thema Personalauswahl, Assessment Center, haben wir einen Psychologen vor Ort, Preisfindung und Preisanpassung. Kann ich denn aktuell bei der steigenden Inflation meinen Kunden auch einen Preisaufschlag geben, ohne gleich die Angst zu haben, sie zu verlieren? Also all diese Punkte diskutieren wir, noch viele Punkte mehr, und ich freue mich über jeden Agenturbesitzer bzw. Geschäftsführer. Es muss nicht immer dieselbe Person sein, meistens ist das so, aber ab und zu. Oder Teamlead bei größeren Agenturen, der da dabei sein möchte. Also das Event ist phänomenal.
Was ist denn für dich zum Beispiel einer der größten oder was sind einer der großen Takeaways für dich von den vergangenen Agency Days?
Meine großen Takeaways des letzten Agency Days 2019, das sind schon ein paar Tage vergangen seitdem, was es mir ein bisschen schwer macht, weil es so ein bisschen in meinem Kopf sich vermischt. Was habe ich in der Zwischenzeit an Takeaway oder an coolen Sachen gehört durch den regen Austausch, den ich ja auch so mit Agenturbesitzern habe? Aber damals ganz entscheidend war die Frage, stundenbasierte Abrechnung oder wertebasierte Abrechnung. Das war ein Thema, mit dem ich mich im Nachgang sehr viel beschäftigt habe. Grüße gehen raus an den Markus Hartmann, der damals die Diskussion geleitet hat und dasselbe Thema oder ähnliches Thema auch dieses Mal machen wird. Und dann vor allem das Thema Zeittracking bei Mitarbeitern. Ist das nötig? Brauche ich das? Auch für das Thema Abrechnung gegenüber dem Kunden, wo wir wieder so eine Anlehnung an das andere Thema haben. Da habe ich ein paar gute Ideen bekommen, die wir teilweise etwas abgewandelt bei uns auch umgesetzt haben. Aber tatsächlich muss ich an der Stelle dann passen für mehr Sachen. Aber es wären deutlich mehr Sachen gewesen, wenn ich mich mehr in die Vorträge reingesetzt hätte. Eine spannende Diskussion gab es noch zum Thema Siegel. Brauche ich das? Ist das sinnvoll? Das haben wir damals im Rahmen mit dem BVDW gemacht. Das fand ich auch eine spannende Diskussion, wo ich für mich doch entschieden habe, dass ich ein bisschen mehr da rein investieren möchte. Aber in wirklich gute Siegel, nicht in kaufbare Siegel. Ja? Also Sachen, wo wirklich auch ein Wert dahinter steht. Auf sowas habe ich Bock. Das klingt jetzt aber mit 3 Takeaways so, als wäre das Event, naja, war so ein Durchschnittsevent. Nein, ich bin Organisator von dem Event und war nicht in jedem Vortrag drin, weil ich mit der Rahmenorganisation relativ viel zu tun hatte. Aber final hat Sascha, mein Geschäftspartner, sehr geschwärmt und hat deutlich mehr Takeaways mitgenommen. Wie gesagt, kommt vorbei, schaut euch das an, wirklich cool.
Der Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner ist ja Keynote-Speaker dieses Jahr. Jetzt wundert sich vielleicht der eine oder andere Zuhörer, wie es zu dieser Wahl kam. Kannst du das bitte den Leuten erklären?
Ich finde die Wahl super. Jetzt weiß ich, dass nicht jeder mit Fußball was anfangen kann. Ich kenne Lutz auch schon sehr lange. Ich habe diverse Fortbildungen als Trainer bei ihm schon gehabt. Also ich habe ja, viele wissen es, schon die A-Lizenz im Fußball nebenbei auch gemacht. Das ist so meine zweite Leidenschaft neben dem Online-Marketing. Und immer wieder mit Lutz in Berührung kommen. Vor allem wohnt er auch nicht weit von uns entfernt. Man kennt sich hier auch aus der, aus der Region. Er ist halt ein paar Jährchen älter wie ich. Aber nichtsdestotrotz läuft man sich ab und zu über den Weg. Und er kann unglaublich gut reden. Und wenn man ihm zuhört, wird es nie langweilig. Natürlich hat er immer einen leichten Fußballbezug. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht mit seiner Vergangenheit. Aber sein Leitsatz ist, was die langen Hosen von den kurzen lernen können. Und wir haben ja als Thema Entscheidungen in Stresssituationen. Und ich glaube, als Unternehmer hast du sehr häufig Stresssituationen und musst mit bestimmten Entscheidungen um die Ecke kommen, die vielleicht im Nachgang nicht hätten, die du vielleicht nicht so getroffen hättest. Und wie kann man sich auf sowas besser vorbereiten? Das versucht er in seinem Vortrag uns näher zu bringen. Finde ich total spannend, vor allem, weil es mal jemand ist, der nicht schon Online-Marketing-Wissen hat, sprich ganz anders auf diese Materie schaut. Und ich freue mich total darauf. Mega geil. Also ich habe wirklich einen mega Bock drauf, weil ich Lutz auch kenne. Natürlich auch einen Bezug zum Fußball habe, was bei anderen vielleicht nicht so ist. Aber glaubt mir, auch die, die sich nicht mit Fußball beschäftigen, es lohnt sich.
Also ich kann dir da nur zustimmen. Das hört sich richtig spannend an. Also selbst als kein Sportfan, Fußballfan, wie auch immer, zu erkennen, dass es dort stressige Situationen gibt, in denen man blitzschnell reagieren muss und eine Entscheidung treffen muss, das ist natürlich schwierig. Und wer kennt das besser als ein Schiedsrichter? Insofern finde ich das ein richtig cooles Thema, eine richtig coole Idee. Und ich freue mich schon richtig auf den Vortrag. Also das sollte, glaube ich, ein richtig cooler Keynote werden. Und wie du schon mal angedeutet hast, da gibt es, glaube ich, auch Szenarien, wo die Leute dann auch mal eine Entscheidung treffen dürfen. Und dann können wir mal vergleichen, was die Leute so sagen. Und ich glaube, das wird sehr spannend. Okay, gehen wir jetzt mal zur nächsten Frage über. Wir haben immer mehr darüber gelernt, wie schädlich Social Media für uns sein kann. Glaubst du, dass die Leute immer mehr von den sozialen Medien abspringen werden? Oder dass weniger Leute in Social Media Marketing arbeiten werden wollen?
Die Frage ist natürlich, was du mit schädlich genau meinst. Es geht wahrscheinlich darum, dass bestimmte negative Themen ja viel rabiater diskutiert werden und so weiter. Ja, das Thema Shitstorms und so weiter ist ein Thema. Ihr könnt mal Shitstorm Management googeln, da haben wir einen tollen Artikel zu dem Thema, der einem da wirklich ein paar Dinge an die Hand gibt. Ob immer mehr Leute davon abspringen werden? Nein, das glaube ich nicht. Also ja, du hast natürlich so eine Situation, dass auf Facebook sich jetzt ein paar Leute mehr abmelden und die sind zwar immer noch am Wachsen, aber in Deutschland glaube ich mehr oder weniger Stillstand, beziehungsweise sogar leicht abflauend, habe ich mal irgendwo gehört. Ich habe es nicht selbst gelesen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keine Halbwahrheiten. Aber ich habe auch bei mir so das Gefühl, dass ich nicht mehr so aktiv bin auf Facebook wie früher. Bin eher LinkedIn-lastig unterwegs. Aber wird es weniger werden? Nein, es wird neue Sachen geben. Und ich glaube, dass es auf Plattformen, die eine Kommunikation zulassen, so à la Foren, ja, also Facebook oder LinkedIn, die haben Gruppen, da kann man super gut diskutieren. Oder Feeds, wo man kommentieren kann. Und die da auch in ihre Kreise Leute reinlassen, die man vielleicht nicht so gut kennt. da kann es natürlich ab und zu rabiater werden. Ich muss euch sagen, ich mag sowas nicht. Ich versuche auch immer ein bisschen neutral zu bleiben. Natürlich habe ich zu allem eine Meinung, auch zu Gendern, auch zu Corona, auch zum Russlandkrieg. Versuche mich aber dazu nicht so zu äußern, weil ich mich A, als OMT-Betreiber ein bisschen in der neutralen Situation sehe. Ich möchte ungern, dass jemand dem OMT folgt auf Basis seiner Werte, solange sie demokratisch und frei von Gewalt und Sexismus und Rassismus sind. Aber ob jetzt einer Corona gut findet, also Impfen gut findet oder schlecht findet, ist für mich beim OMT nicht so wichtig. Ja, und ich möchte meine Werte dazu nicht in Verbindung mit der Plattform bringen, egal wie die aussehen. Aber das machen andere natürlich nicht und ich verfolge diese Diskussionen auch und manchmal finde ich es auch ein bisschen erschreckend, muss aber sagen, dass mein Umfeld, meine Bubble der Online-Marketer doch auf einem Intelligenzstatus rumlaufen, der etwas gehobener ist. Natürlich gibt es dort auch mal Leute, die unter die Gürtellinie gehen und manchmal ausfällig werden, was ich auf dem intellektuellen Niveau nicht cool finde, aber alles in allem ist es meistens 90% der Fälle relativ sachlich und da kann das natürlich auch weiterleben, nee, da kann das sogar konstruktiv sein. Ich mache mir aber natürlich auch Sorgen, was ist denn mit den Kids, ja? Also 3 Kinder, 9, 7, 7, die werden bald die ersten Berührungen mit diesen Themen bekommen, wie gehen die damit um? Die sind noch nicht zu sehr beeinflusst. Also das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Die sind noch nicht so Social Media geschädigt. Und die werden auch irgendwann beginnen. Mit was fangen die an? Ist das TikTok? Ist das Snapchat? Ist das was ganz anderes? Ist das Facebook wahrscheinlich nicht? Instagram? Und sich damit zu beschäftigen, das macht schon hochgradig Sinn. Ja, nicht nur als Papa, sondern auch, um vielleicht dort einen gewissen Input auf die Gesellschaft geben zu können. Bei solchen Diskussionen nehme ich gerne teil, wenn es um solche Dinge geht, wie sollte man mit Kindern auf solchen Plattformen umgehen und so weiter. Ja, auch dort gibt es ja diese extremen Situationen, wo vielleicht irgendwelche, ich sag's jetzt mal ganz krass, Kinderschänder versuchen, Kinder, die auf den Portalen unterwegs sind, irgendwie zu umgarnen und dann, keine Ahnung, was ganz Schlimmes mit denen zu machen. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber ein Extrembeispiel lernt man und da muss man natürlich auch versuchen zu schützen. Das haben wir aber nur begrenzt in der Hand. Wenn wir unseren Kindern verbieten würden, das zu tun, dann machen die das halt, ohne dass wir es wissen. Wir müssen, glaube ich, offen damit umgehen. Wir sollten uns nicht zu sehr gegen Social Media stellen, ist meine Meinung. Wir sollten versuchen, damit umzugehen, statt es zu blockieren. Mit allen Gefahren, aber auch mit allen Vorteilen, die es mit sich bringt. Ja, also ich muss sagen, ich möchte persönlich auf Social Media nicht verzichten. Ich habe so viele tolle Momente gehabt auf Social Media oder Leute kennengelernt, die ich irgendwann im echten Leben dann auch mal gesehen habe und wirklich happy bin, weil ich sie ohne Social Media vielleicht nicht kennengelernt hätte. Das betrifft natürlich in erster Linie beruflich, aber ja, auch persönlich natürlich. Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, ja, mehr Verantwortung übernehmen macht Sinn. Ich bin froh, dass es andere tun und ich ein bisschen neutral bleiben kann. Aber es gibt die eine oder andere Diskussion, wo ich da auch mit einsteige.
Wie lange hat es gedauert, um das Marketingkonzept von dem OMT aufzustellen? Und wie sehr hat es sich vom Originalkonzept verändert?
Das verändert sich andauernd. Es gab gar kein Marketingkonzept und schon gar nicht vom OMT. Der OMT war das Marketingkonzept unserer Agentur am Anfang und das ging voll in die Hose. Also sprich, mit der ersten Veranstaltung, die eine Konferenz war, wollten wir Kunden gewinnen, was nicht geklappt hat. Und wir haben sogar ziemlich viel Geld draufgelegt. Dass danach die Besucher mega happy waren, uns mehr oder weniger bebettelt haben, dass wir weitermachen. Und wir uns dann hingesetzt haben, wie kriegen wir denn die Konferenz auch wirklich vermarktet? Ja, das ist eher durch Zufall so nach und nach entstanden. Bis heute denken wir immer wieder über neue Strategien nach. Und bin auch gerade wieder ein bisschen im Umschwung. Wir müssen jetzt anfangen, Geld zu verdienen, also sprich, profitabel zu werden, damit der OMT auf eigenen Füßen stehen kann. Und ja, der Weg, den gehen wir jetzt schon, sag ich mal, 1,5, 2 Jahre jetzt relativ intensiv und der funktioniert sehr, sehr gut, ohne dass wir uns jetzt die Leute auch irgendwo verprellen. Ja, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn eine Plattform, die an sich kostenfrei ist, auch mit bezahlten Elementen um die Ecke kommt, kommt nicht immer gut an. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin mit dem, was wir tun. Tatsächlich der größte Umschwung, mehr auf SEO zu setzen, was eigentlich so unser großer Neukundenkanal ist, nicht der einzige, aber der größte, fing so 2018 an, als ich das Magazin ins Leben gerufen habe. Mittlerweile machen wir jeden Werktag einen Artikel, haben auch mittlerweile ein Printmagazin, das wir mit den Artikeln speisen. Das fing so 2018 an und auf Basis dessen haben wir das immer weiterentwickelt, je mehr Ressourcen wir hatten. Das Konzept habe ich relativ genau vor Augen, aber das ganze Thema Offline-Präsenz, was auch immer noch sehr, sehr gut funktioniert, auch für eine Online-Marketing-Plattform, das würde ich jetzt gerne in Kürze, wenn Corona es wieder alles zulässt, mehr spielen. Man sieht ja jetzt bei der OMR, wie gut es funktionieren kann und was für eine Zugkraft so ein Offline-Event haben kann mit 70.000 Teilnehmern. Jetzt heißt das nicht, dass ich den OMT auf 70.000 Teilnehmer kriegen will. Nicht falsch verstehen. Aber unsere Clubtreffen im kleinen Rahmen, unsere Konferenz doch vielleicht ein bisschen ausbauen, sind da schon Mittel, die auch zum Wachstum beitragen sollen. Man muss auch nicht immer wachsen, 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 ne? Also die Qualität ist auch wichtig, also die richtigen Personen auf der Seite zu haben. Es geht nicht nur darum, viele Personen auf der Seite zu haben, sondern die richtigen zu erwischen, denen wir einen Mehrwert liefern können. Dass da bestimmt auch noch ein paar mehr da draußen rumlaufen, klar, steht auf einem Blatt Papier, auf dem anderen steht aber auch die perfekt zu uns passen, perfekt zu bedienen. Und ja, diese Strategie, oder das Marketingkonzept, wie du es genannt hast, das entwickelt sich immer weiter und wird eigentlich monatlich hinterfragt. Immer durch irgendwelche Impulse von außen hinterfragen wir uns natürlich auch wieder. Also es hat sich zum Originalkonzept, da kann man eigentlich gar nicht vom Konzept sprechen, weil es gab kein richtiges, natürlich verändert und ist immer noch nicht am Ende, meiner Meinung nach.
Also was mir an diesen Fragesessions immer sehr gefällt, ist, dass ich einiges an OMT und ReachX-Geschichte immer noch dazu lernen kann. Nicht nur Sachliches über Online-Marketing oder so oder Use-Cases und so, sondern einfach ein bisschen OMT-Geschichte. Das ist natürlich sehr spannend, finde ich. Gut, machen wir weiter. Ich habe jetzt für dich ein paar Entwicklungen in dem Online-Marketing-Welt aufgelistet und würde mal gerne deine Meinung dazu hören. Erstens, Pinterest hat eine neue Video-Streaming-App für Creators erstellt.
Pinterest hat eine neue Video-Streaming-App für Creators erstellt. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Was halte ich davon? Boah, also ich finde, dass bei den Pins, also Video-Pins gibt es ja schon länger. Ich mag Pinterest, weil Pinterest nicht typisch Social Media ist. Für mich ist das eine Suchmaschine, weil man langfristig den Content finden kann. Und das mit Bewegtbild auszubauen, halte ich für eine gute Lösung. Ich glaube, dass Bewegtbild immer mehr in den Fokus rutscht und deswegen auch hochgradig Sinn macht, dass sich eine Plattform wie Pinterest damit beschäftigt. Kann meiner Meinung nach die Plattform nur aufwerten. Ja, sie gehen da in starke Konkurrenz, wobei sie ja, wie gesagt, eine Suchmaschine sind und TikTok und Facebook und Instagram, also vor allem Instagram und TikTok, aber auch YouTube mit den Shorts nennen die sich, glaube ich. Oder anders, ich muss das ein bisschen besser aufräumen. Also TikTok und Facebook und Instagram, die haben natürlich auch Suchschlitze und Social Media Suchen oder semantische Suchen oder ne, schimpft sie, ihr wollt. Alles richtig, aber das ist nicht das, was ich unter einer Suchmaschine verstehe. Deswegen grenzt sich Pinterest davon ab. Eher sind wir da bei den YouTube Shorts, weil YouTube ist für mich auch eine Suchmaschine. Ja, manche zählen es ja auch zu Social Media, aber für mich ist das eine Suchmaschine, wo man Inhalte langfristig auf Basis von Suchstrings finden kann. Also dementsprechend glaube ich, dass das eine gute Lösung ist. Aber ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht viel damit beschäftigt.
LinkedIn hat ihren Algorithmus verändert, um Engagement-lockende Posts und Umfragen zurückzustufen.
Ja, das habe ich letzte Woche auch gelesen. Ich glaube nicht, dass es um dass es um Umfragen an sich geht, sondern ich glaube, dass es um diese leeren Umfragen geht. Also, keine Ahnung, was nutzt du am liebsten? Instagram, LinkedIn oder Xing? Das ist nicht mehrwertstiftend. Mehrwertstiftende Umfragen, vielleicht nach bestimmten Toolnutzungen oder keine Ahnung, was es noch alles sein könnte, ich glaube, die werden weiterhin auch gut funktionieren. Engagement-lockende Posts, das ist mir zu platt. Ich glaube, dass die weiterhin gut funktionieren, solange das Thema einen Mehrwert liefert. Ja, also wenn ich, keine Ahnung, nur frage, hey, schreib mal hier, warum du den OMT so magst in die Kommentare, dann verlose ich ein Ticket an dich. Ja, das soll bitte abgestraft werden. Also das funktioniert aktuell noch, aber das kann von mir aus auch von LinkedIn abgewertet werden. Aber jetzt zu fragen, hey, wer ist für dich? Keine Ahnung, ich mache eine Webinarkonferenz, das habe ich schon mal gemacht und bitte empfehlt mir mal Social-Media-Expertinnen, weil Männer habe ich genug, aber ich suche gerade nach ein paar Frauen. Empfiehl mir mal ein paar Frauen und verlinke sie mir direkt in den Kommentaren. Und sag mir noch kurz, warum sie bei uns in der Webinarkonferenz integriert werden sollte. Dann finde ich das mit einem gewissen Mehrwert behaftet. in der Situation, vor allem, weil ja andere dann auch diese Social-Media-Expertin kennenlernen können, sich vernetzen können, aber auch für mich natürlich, weil ich den Ziel meines Posts perfekt bediene. Also ich glaube, dass sowas weiter funktionieren wird. Alles in allem glaube ich, dass alle Algorithmen aller Plattformen sich immer mehr in die Richtung bewegen müssen, was wollen die User denn da draußen? Wenn ein Engagement-bringender Post Engagement bringt, warum sollte das wirklich abgewertet werden? Wenn es ja Engagement erzeugt, scheinen die Leute ja auch irgendeinen Sinn dahinter zu sehen, Engagement zu geben an der Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wir werden sicherlich das eine oder andere feststellen in kürzester Zeit. Und ich werde sicherlich auch in meinem Feed ein bisschen darauf eingehen. Also wer mich noch nicht auf LinkedIn geaddet hat, jetzt Mario Jung, ich wollte gerade googeln sagen, nein, auf LinkedIn suchen, LinkedInnen, nee, sagt man so nicht, auf LinkedIn suchen und gerne mich adden, wir werden uns darüber unterhalten.
Facebook hat ihre Podcasts und anderen Audioprojekte eingestampft. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass sie die Möglichkeit überhaupt anbieten.
Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte mal gehört, dass Twitter sowas wie Clubhouse. Sorry, den Namen habe ich schon wieder fast vergessen. So weit ist das in den Hintergrund gerutscht. Wie Clubhouse aufgebaut hat, ich glaube, es existiert auch noch, dass Facebook in dem Bereich unterwegs war, ja, ist mir tatsächlich auch neu. Dumpf in meinem Hinterkopf habe ich das Gefühl, da habe ich schon mal was von gehört, aber mich auch nie damit beschäftigt. Ja, finde ich schade eigentlich, weil ich bin ja ein riesen Podcast-Fan. Aber wenn es nicht angenommen wird, meine Güte, warum daran festhalten, gell? Also, ich glaube, das ist dann nur mehr als konsequent und dementsprechend auch von mir befürwortet.
Also, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt und das heißt wohl Twitter Spaces. Jo, Mario, das war's dann schon mit den ganzen Fragen.
Gut.
Vielen Dank für deine Zeit.
Bis dann, tschüss.
Vielen Dank an unsere Zuhörer, wie immer. Wenn ihr Fragen habt, nochmal zur Erinnerung, info@omt.de, da könnt ihr eure Fragen stellen. Ansonsten auch gerne direkt an Mario. Sein LinkedIn-Profil ist natürlich in den Shownotes. Ansonsten, schöne Woche von uns beiden und kommt zum Agency Day natürlich. Tickets findet ihr auf unserer Webseite. Link dafür natürlich auch in den Shownotes.